das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder eine Folge im Gepäck, die ein kleines bisschen abseits des Mainstreams ist, aber irgendwie trotzdem auch alle betrifft. Und zwar geht es so ein bisschen um die Kinder, ja, wir haben es jetzt einfach mal des neuen Jahrtausends oder der neuen Zeit oder der aktuellen Zeit genannt. Es soll so ein bisschen darum gehen, was brauchen Kinder heute, was ist vielleicht auch einfach anders für Kinder heute, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Ich meine, wie hat sich die Gesellschaft verändert? Wie haben sich sowieso die ganzen Rahmenbedingungen verändert? Was wird erwartet? Und was möchten Kinder selbst? Also womit wird sich beschäftigt? Also geht das noch so überein mit dem, was wir so kennen, oder liegt da was Neues in der Luft? Ihr wisst ja, wir sprechen oft über so Neuanfänge, neue Dinge, Sachen, die sich verändern. Wir sind ja auch sehr für Veränderungen in vielen verschiedenen Bereichen. Und ja, da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, Silke kam mit der Idee auf mich zu. Ja, Silke, dazu darfst du natürlich jetzt erstmal ein bisschen mehr erzählen, weil du dich mit dem Thema natürlich etwas mehr beschäftigt hast und dir da gedacht hast, Mensch, das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert. Also insofern eine Solo-Folge. Heute sind nur Silke und ich im digitalen Podcast-Studio. Und ja, ich freue mich aber auch mal wieder nur mit dir zu quatschen, Silke.
Ja, ich freue mich auch mit dir zu quatschen, Sina, weil du passt ja ganz hervorragend in diese Folge hinein. Das werde ich gleich noch aufklären. Und zwar, ja, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mit diesem Thema auf dich zuzugehen? Erstmal beobachte ich natürlich meine zwei Schulkinder. Ich habe ja seit letztem Jahr das zweite Schulkind und gar kein Kindergartenkind mehr. Und seit 2018 ist ja mein Großer schon eingeschult worden. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zur Schulanmeldung und was sich da so ändert im Ablauf. Jedenfalls ist es so, dass ich mich ganz oft frage, ist denn das Schulsystem auch noch zeitgemäß? Denn was wir so im Kindergarten mit den Kindern erleben, da ist natürlich sehr viel mehr Freiraum, weißt du, da ist sehr viel Spielzeit mit den Kindern, unter den Kindern, da wird sehr viel auch Kreativität gefördert, da geht es auch so um das Handwerkliche, ne? Da müssen sie mit Scheren schneiden oder mit Farben malen, also das wird da ja sehr gefördert. Und dann kommt plötzlich diese Schulzeit und irgendwie habe ich das so gespürt, dass da, als würde da was Altes irgendwie auf uns kommen. Ja, du, Konzens, du hast heute die Schulanmeldung hinter dich gebracht. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal ein paar Worte zu sagen, wie du das empfunden hast, wie du die Schule im Vergleich zum Kindergarten einfach so gespürt hast, wird es deinem Kind da gut gehen oder was ist da plötzlich anders? Also ich habe das ganz krass mitbekommen. Ich habe auch gerade bei einer ganz schönen Blogparade von der Sarah Zöllner vom Mutter und Sohn Blog mitgemacht. Gerade heißt, das ist jetzt Ende Oktober, Anfang November 2022. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, könnt ihr da vielleicht nochmal nachschauen. Da hatte Sarah ganz explizit gefragt, wie sieht's so aus mit der Schule? Kann sich da was ändern? Ist alles super? Liebt ihr die Lehrer? Lieben die Kinder die Schule oder macht ihr ganz was anderes? Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt meinen Großen nach 4 Jahren endlich dem staatlichen Schulsystem entnehmen dürfen und auf die freie Waldorfschule geschickt. Meine Kleine ist ja auch schon da und merke da einen ganz großen Unterschied, wie es ihm geht, was der Unterschied zur alten Schule ist. Und bin dann, habe gedacht, geht das jetzt nur mir so? Fühle ich da was andere nicht fühlen? Ja, weil auch viele Eltern einfach, das ist halt so, das hat man schon immer so gemacht und das wird immer so bleiben. Und da zucke ich ja mittlerweile, wenn ich sowas höre und mir denke, weiß nicht. Ja, also nur weil es alt ist, muss es nicht gut sein und muss es auch nicht zukunftsträchtig sein. Und da bin ich etwas tiefer gesprungen. Wir haben uns ja auch schon öfter mal über Astrologie unterhalten, über Human Design unterhalten. Und siehe da, kommen mir Informationen entgegen, wo es heißt, wir sind jetzt tatsächlich an einem großen Wendepunkt, das so als Background dieser Folge. Und die Kinder der neuen Zeit brauchen was ganz anderes, weil die einen ganz großen neuen 400, 500 Jahreszyklus wahrscheinlich einläuten werden. Ja, und wir stehen da sozusagen gerade am Übergang. an der Schwelle. Und deswegen diese alten Systeme oder auch das Alte, ne, das war schon immer so.
Ich wollte gerade sagen.
Das war schon immer so.
Es war aber auch schon immer so, dass das veraltet ist. Also ganz ehrlich, ich hatte in der Schule Biologiebücher und hast du nicht gesehen, die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie bekommen habe, schon locker 10, 15 Jahre alt waren. Wo man sich so denkt, ja, hat sie letzten 15 Jahre keine neuen Erkenntnisse gebracht? Oder was ich ja so gerne auch immer in unserem Podcast sage, Thema Schule und Gehirnforschung, dass es seit 20 Jahren Erkenntnisse gibt aus der Gehirnforschung, die einfach 0,0 Anwendung in unserem Schulsystem finden. Und ich glaube, jetzt mal neues Zeitalter hin oder her, ja, ich glaube, es stimmt einfach jeder zu, dass das komplett in die Mottenkiste gehört. Also das ist ja, also da muss man ja jetzt, da muss man sich ja eigentlich mit nichts beschäftigen, außer nur mal kurz aufs Schulsystem gucken, um festzustellen, dass das ja irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und es fällt natürlich immer mehr aus dem Raster. Also bei mir war das schon so, als ich zur Schule gegangen bin, das ist ja nun auch schon ein paar Tage her jetzt mittlerweile. Und ich finde, es wird ja noch ein bisschen schlimmer, jetzt gerade auch für unsere Kinder, weil die Zeit, in der wir leben, ja immer schnelllebiger wird. Also heute arbeitet man ja nicht mal mehr mit Daten, die ein halbes Jahr alt sind. Da gilt ja schon, jedes Handy, das du irgendwie länger als 6 Monate hast, ist ja fast schon alt, weil es in der Zwischenzeit wieder neue Technologien gibt. Und so zieht sich das ja durch andere Lebensbereiche auch. Also ich glaube, es ist ein anderes Zeitgefühl. Und es ist halt nicht so, ich lerne etwas, dabei bleibe ich mein Leben lang und dann mache ich eine Ausbildung da, dann werde ich da auch angestellt und dann gehe ich da auch in Rente und so. Also das ist ja schon für uns, hat sich das schon geändert, aber wenn man sich mal anguckt, wie die Welt um uns herum halt auch aussieht und es wird halt immer schnelllebiger, warum sehnen sich denn so viele Menschen danach, mal irgendwie 1-2 Jahre komplett auszusteigen, um sich mal zu resetten, weil eben alles so schnelllebig ist und ganz andere Dinge auch verlangt werden und entsprechend anders wachsen unsere Kinder auf und entsprechend anders müssen unsere Kinder ja auch agieren und sein, ne? Also wirklich sein, da sein.
Ja, da sprichst du eine sehr schöne Sache an, das Schnelllebige. Ich würde es jetzt mal das digitale Zeitalter nennen, ja. Weil seitdem ist es ja wahnsinnig schnell. Weißt du, früher hast du einen Brief geschrieben. Ich weiß noch, meine Mutter hat noch mit der Schreibmaschine die Korrespondenz, die berufliche, die büroliche meines Vaters erledigt. Und da wurde noch mit Tippex gearbeitet, ja. Und da musste man zur Post und das hatte auch dann manchmal Mittagspause und zu. Und dann hat man es halt am nächsten Tag gemacht und heute ist es so zack, zack. Ja, so. Und genau das sprichst du an. Und deswegen freue ich mich, ich habe es ja vorhin schon so in der Einleitung gesagt, dass du hier jetzt mit mir mal sprichst, weil du, liebe Sina, bist ja sozusagen unser erstes Exemplar der neuen Generation, die man ja auch so gerne als Digital Natives bezeichnet. Das hat bestimmt auch schon jeder mal gehört. Also die mit der Digitalisierung aufgewachsenen, von Anfang an in Berührung kommenden. Und du bist mit Jahrgang 1991 eine der ersten. Und deswegen finde ich es so spannend, dass wir jetzt wirklich hier in unserem Zweiergespann sehr schön darüber sprechen können. Wie war es bei mir? Also ich bin ja geboren in den 77ern, ja. Mhm. Das heißt, ich bin 83 eingeschult worden und ich habe bis zum Abitur keinen Computer gesehen. Ja, also 96 Abi gemacht und da waren viele Lehrer noch so hinten dran, dass es völlig in Ordnung war, wenn man ein Referat auch handschriftlich gemacht hat. Heute würde ich mir sagen, meine Herren, was habe ich mir denn abgekrampft, ja? Das geht doch alles so viel einfacher. Aber gut, deswegen, also wir sprechen jetzt im Prinzip aus zwei verschiedenen, wird man fast schon sagen, Generationen miteinander. Und du als Digital Native, mein Handy ist so alt. Deswegen bezeichnet man meine Generation ja auch gern als Digital Immigrants. Das heißt, wir machen mit, müssen aber nicht unbedingt. Und es gibt auch noch die Digital Ignorance, die kennt man bestimmt auch. Das sind so die, Schreibmaschine ist super. Ja,
ja, kann ich verstehen.
Aber das ist tatsächlich der Startpunkt, mit dem man diese neue Generation offiziell auch so verknüpft, also so ab 1991 aufwärts. Das heißt,
aber da muss man nochmal unterscheiden zum deutsch- und englischsprachigen Bereich, weil auf die USA wird das auf jeden Fall zutreffen. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Jahre es gedauert hat, bis Facebook etc. zum Beispiel zu uns rübergeschwappt sind. Also als ich mit 16 damals in den Staaten war, war Facebook da schon voll das Ding. Und das kam hier erst 4-5 Jahre später und ich dachte, als das hier so aufkam, hä, habe ich doch irgendwie schon mal gesehen. Ach ja, damals in den USA. Ne? Also das hatte da noch irgendwie ja einen längeren Weg hinter sich. Darum ist das bei mir. Ich finde, ich bin eigentlich in wirklich der besten Zeit groß geworden, weil so 100% Digital Native, würde ich sagen, bin ich nicht mal unbedingt. Also vom Geburtsjahrgang, ja, wäre ich in den USA geboren, ja. Da ich aber in Deutschland geboren bin, sehe ich das immer so. Ich bin zu einem Zeitpunkt damit in Kontakt gekommen, wo ich aber noch beides kennenlernen durfte. Also ich durfte noch ohne den ganzen Kram aufwachsen, durch die Grundschule kommen. Ich weiß, ich war so 8-9 Jahre alt. Da habe ich das erste Computerspiel gespielt, irgend so ein König der Löwen-Spiel an so einem Asbach-Uralt, so einem dicken, fetten Computerklotz, ja. Noch richtig mit so einem Tower, wo man immer sich den Fuß dran gestoßen hat und so, wo man noch Disketten reinschieben konnte, sowas. Also da erinnere ich mich noch dran, dass das dann so die ersten Sachen waren, die dann ja, so digital bei uns liefen. Und natürlich wächst man dann so rein und hatte dann auch irgendwie mit 10 dann mal sein Nokia und dann ging das so weiter. Und dann ich persönlich eigentlich relativ spät auch dann erstmal ein Smartphone gehabt, davor immer noch irgendwelche anderen Handys. Aber trotzdem, ne, also es ging so schleichend in diese Richtung. Und ich bin da ganz dankbar drum, dass ich noch nicht von vornherein dieses ganze Bling-Bling überall um mich herum hatte. Und deswegen gucke ich auch drauf, dass ich das bei meinem Sohn, also es ist ja immer diese Überlegung, alle laufen sie irgendwie mit 4 Jahren schon mit diesem Amazon-Tablet rum und dann wollen sie mit 6 Jahren spätestens alle eine Switch haben und so. Und ich denke mir so, nee. Also ich bin im Moment so an dem Punkt, wo ich hatte zwischenzeitlich überlegt, weil alle das ja haben, ob er das auch kriegt und habe dann jetzt aber auch entschieden, ne, brauchen wir nicht. Ey, das kommt noch früh genug. Ich finde das ganz gut, wenn er so beides bekommt, ne? Also so einmal es ohne kennenlernt und dann, weil ich glaube, dass man dann besser damit umgehen kann. Also ich glaube, ich kann das besser einschätzen für mich, weil ich beides kenne und beides irgendwie natürlich für mich ist. Und wenn aber eine Komponente fehlt, ist es irgendwie schwierig, weil man dann irgendwie in so einem Tunnel lebt.
Ja, ich glaube auch, dass man die kleineren Kinder, also ich sage jetzt mal so bis 7 Jahre, das ist ja auch, also meine Kinder gehen jetzt ja in die Waldorfschule, da redet man von diesen 7-Jahres-Zyklen, das heißt die ersten 7 Jahre, dann die nächsten 7 Jahre, das ist dann noch die Zeit, wo dann das Schulsystem der Waldorf eigentlich anfängt. Die haben auch gerne ältere Kinder, die dann schon Ende 6 oder Anfang 7 sind und noch nicht so Frühstarter, so zack rein und wie heißen die, Kann-Kinder, ne? Jedenfalls, es ist auch wirklich was kann das Hirn verarbeiten, und ich glaube auch nicht, dass die Menschheit jetzt innerhalb von den paar Jahren hier einen riesen Evolutionssprung hingelegt hat. Und es ist auch Wahnsinn, wie schnell diese Kinderfilme teilweise geschnitten sind und diese Videos.
Ja,
und,
das finde ich schon krass. Also wir gucken den Film und du siehst auch an den Skripten, ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit Drehbüchern und sowas, du siehst einfach, dass das aufgebaut ist. Heute sind Kinderfilme aufgebaut wie Actionfilme für Erwachsene. Ja. Also auch vom Pace, ne? Also von der Schnelligkeit her. Und ganz ehrlich, als ich klein war, fand ich Susi und Strolch von der Bildfolge her schnell. Das war für mich ein zügiger Film. Wenn ich mir den heute angucke, denke ich, ja, da wird meinem Kind relativ schnell ziemlich langweilig, weil geht ja nicht schnell genug. Und da denke ich, nee, Moment, hier ist was falsch. Weil das Gehirn muss es ja noch aufnehmen können. Und ich fand es als Kind tatsächlich schnell. Und ich finde jetzt die Kinderfilme super schnell. Also ich meine, auch wir sind das gewohnt. Ich merke das auch, wenn ich eine Serie anfange auf Netflix oder so und das catcht mich nicht innerhalb der ersten 30 bis 60 Sekunden, ey, da habe ich keinen Bock, dann schalte ich das aus.
Also da habe ich einen schönen Langsamkeitstipp für dich. Ich habe tatsächlich auch mit meinen Kindern mal ältere Serien, die ich als Kind geschaut habe, angesehen. Sowas wie Heidi, ja, oder
Fünf Freunde.
Nee, das war schon gar nicht mehr bei mir. Fünf Freunde gab's nur als Kassette oder Buch, aber nicht als Film. Mhm. Aber was so ein richtiger, so ganz langsam, wobei ich habe das als Kind geliebt, das war Dr. Schnuggles. Dr. Schnuggles, das war so ein gezeichneter älterer Herr, der auf so einem komischen Hüpfstab durch die Gegend hüpfte und irgendwie so verschiedene Geschichten erlebt. Und ich fand das als Kind total schön. Ich habe die geliebt und ich habe die jetzt vor kurzem mal irgendwo, ich glaube, auf YouTube gesehen. Ich habe gedacht, oh toll, komm, das gucken wir uns an. Ey, das war so langweilig. Das war so, what? Und was waren das für komische Geschichten? Also da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich in diesem Medienkarussell sehr viel trägt. Und da muss man auch wirklich aufpassen. Das ist so ein bisschen wie Zucker, ja, so diese schnelle, auch farbgewaltige Bildabfolge kann tatsächlich sehr süchtig machen. Ich merke das auch an meinen Kindern, wenn die dann doch mal so eine halbe Stunde da irgendwie bei was bei YouTube oder so gucken dürfen oder auf dem Tablet mal gucken dürfen, die wissen danach erstmal nichts mit sich anzufangen, weil das Hirn so dermaßen am Drehen ist, ja, und am Verarbeiten ist. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus möchte, ist, das ist ja das eine, was so die Medien auch machen. Ob das jetzt wirklich alles so kindgerecht ist, sei dahingestellt. Ich denke, da darf auch jeder so tun, was er möchte oder was er für richtig hält. Wichtig ist immer so ein bisschen, das Kind dabei im Blick zu haben. Ja? Also wie geht's dem damit? Vor allem auch ich jetzt im Hinblick mit dem Schulsystem. Also wir haben wirklich 4 sehr merkwürdige Grundschuljahre hinter uns gebracht jetzt. Es ist interessanterweise die gleiche Grundschule, wo ich ja auch schon selbst 35 Jahre vorher auf die Schule gegangen bin. Deswegen habe ich da gedacht, das wird schon passen. Also ich fand die Schulzeit eigentlich immer, bis auf die Tatsache, dass man morgens, wenn der Wecker klingelte, hin muss, was ich schon als Kind immer hinterfragt habe und gesagt habe, wieso muss ich in die Schule, wenn der Wecker klingelt? Wieso kann ich den Tag nicht so gestalten, wie ich das jetzt möchte? Weil damals
Beschäftigungstherapie.
Ja. Ja, und natürlich Beschäftigungstherapie, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und das ist jetzt genau so eine Bruchstelle, über die wir jetzt mal reden sollten. Also was passiert in der Schule? Also die Kinder müssen zu einem festen Termin da sein. Ich habe es kennengelernt, das war schon nach einem Monat, wurde plötzlich in der ersten Klasse von meinem Sohn schon ein Junge wieder in die Vorschule zurückversetzt, und ich kannte diesen Jungen und auch mit der Mutter hatte ich gesprochen, habe gemeint, was ist mit dem los, wieso ist denn der nicht mehr da? Der konnte halt noch nicht still sitzen. Ja, und ich meine, guck dir an, was die Kinder im Kindergarten machen, da springen und tollen so rum den ganzen Tag, bis auf ein paar Morgenkreise und Mittagessen oder irgendwie so Essenspausen. Und dann sollen sie plötzlich nach den großen Ferien umswitchen und vom ersten Tag an stillsitzen. Also ich weiß, es ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich, aber das hat mir wirklich schon im ersten Moment die Augen geöffnet, wo ich dachte, hä, warum? Warum? Warum kann ein Kind nicht ankommen? Ja, erstmal Fuß fassen. Und dann habe ich es wirklich gesehen, dass die schon in der ersten Klasse anfingen mit Übungstests, mit Trennwänden, weil die Kinder, weißt du, die Kinder können noch nicht mal lesen. Ja, aber noch nicht mal richtig lesen, aber sie könnten ja schon. Und diese ganzen nonverbalen Unterstellungen, die fand ich wirklich ungeheuerlich, wo ich dachte, krass, was ist das denn? Was ist das denn? Dann kommt das Benotungssystem dazu, da ist natürlich der Lehrer auch immer am längeren Hebel, ja. Und bei uns war es tatsächlich ja so, dass ab Ende der zweiten Klasse dann bis fast zur vierten noch reingezogen, ja, Corona ein ganz großes Thema in der Schule war. Und dann wurde alles, was irgendwie kreativ war an Fächern, abgesägt, ja. Sprich, wir haben nur noch Deutsch, Mathe, bisschen Englisch und Sachkunde gehabt und dann Wiederholung, überhaupt nichts Praktisches mehr. Und als wir jetzt in die Waldorfschule übergesiedelt sind mit meinem Großen, gerade die Einschulung gehabt vor ein paar Monaten, und du hattest ja was von der Hirnforschung vorhin gesagt, da sagte der also es ist noch nicht mal ein Schulleiter, es ist eine Schulleitungsgruppe, das heißt, mehrere Personen teilen sich diesen Posten und stimmen sich gegenseitig ab, was ich auch sehr gut finde. Ja. Und er sagte, dass bei denen es halt wirklich so ist, dass das Handwerkliche ganz stark im Fokus mitsteht, weil wenn jemand in der 5. Klasse einen Kreuzstich kann, dann kann er auch in der 10. Klasse, ich weiß nicht, binomische Formel oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber er kann dann besser Mathe. Weil man das genau aus der Gehirnforschung weiß, dass dieses Handwerkliche, diese Hand-Augen-Koordination, ja, aber auch diese Konzentrationsfähigkeit, da mit so einem Nadel und so einem Faden da irgendwie die Löcher zu treffen und so, auch anderen Bereichen gut tut. Und das fand ich dann so erschreckend zu sehen, dass genau diese ganzen neuen Erkenntnisse im staatlichen Schulsystem, wenn sie denn, sage ich mal, etwas bocklos geführt ist, diese Schule, ja, oder sage ich mal, sehr diktatorisch fast schon von der Direktorin aus, ja, die da wenig Neues zulässt und auf Altes beharrt, da frage ich mich, warum muss ein Kind heute noch so viel ich sag mal, blödsinniges Wissen, das habe ich früher schon abgelehnt in der Schule, sich reinziehen, um mir bei irgendeinem Test eine gute Note zu schreiben, wenn es doch einmal nur einen Internetzugang braucht und ein Smartphone und das Ergebnis in 2 Sekunden auf dem Tisch hat. Ja, also da fing ich wirklich an zu hinterfragen, ist das gut für die Kinder? Warum muss das so sein? Und was bringt das für die Zukunft?
Also ja, ich bin ja der Meinung, so grundsätzlich kann Schule ja richtig cool sein, wenn die Inhalte passen. Also wenn man eben die Gehirnforschung mit einbezieht. Und ich habe große Hoffnung darin, dass jetzt, wenn es gibt ja auch jetzt langsam immer mal mehr Lehrer eben aus meiner Generation oder eben auch noch jünger, die da vielleicht mal so langsam frischen Wind reinbringen. Also eine Mutter, mit der ich befreundet bin, die ist Grundschullehrerin und die hat neulich noch erzählt, ja, sie arbeitet extra außerhalb unseres Bezirks, weil in dem Bezirk, wo sie arbeitet, gibt's ganz andere Möglichkeiten. Da ist die Schule viel besser ausgestattet. Also auch mit modernen Dingen, die dann Spaß machen, ne? Die halt cooler sind, die besser in die Zeit passen und so. Und ich hatte ja jetzt gerade, habe ich ja eben schon gesagt, die Schulanmeldung mit meinem Sohn, Regelschule hier bei uns, ja, und da habe ich auch gedacht, mal gucken, schauen wir uns das mal an, weil ich meine, ich versuche da ja auch nicht so viel zu sagen, weil meine Meinung kennt ihr ja alle, aber mein Kind selbstverständlich kennt meine Meinung dazu in der Intensität nicht, was auch, glaube ich, ganz gut ist, damit er da unvoreingenommen reingeht und ich habe jetzt auch erstmal immer so, hey, ist doch cool und ja, dann guckst mal und es macht bestimmt Spaß und so und es ist ganz interessant, ich habe mich nämlich danach mit einer befreundeten Mutter länger unterhalten. Und da kam so in dem Gespräch raus, die war irgendwie völlig irre, so ein bisschen. Also die war so richtig die war eigentlich völlig fertig nach dieser Schulanmeldung. Und ich habe gedacht, das ist krass, weil ich hätte es jetzt andersrum eingeschätzt. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin diejenige, die danach abgeht wie Schmidts Katze. Und sie ist da die Entspanntere und es war genau umgekehrt. Weil sie sich sehr darüber aufgeregt hat, was da bei diesem Test ihrem Kind abverlangt wurde. Und es kam dabei bei unserem Gespräch auch raus, dass tatsächlich, die waren bei einer gleiche Schule, ne? Die waren aber bei wem anders drin und da kam auch raus, die haben ganz andere Fragen gestellt. Und das fand ich schon auch interessant. Also erstmal völlige Verhaltensveränderung bei meinem Kind, der hat mich den ganzen Morgen voll gequatscht. Den halben Morgen war ich damit beschäftigt zu sagen, ich habe die Augen noch nicht mal auf. Kannst du bitte spielen gehen, zieh dich sonst schon mal an, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Und dann erzählt er und erzählt und erzählt und keine Sekunde Ruhe auf dem Weg zur Schule, am Erzählen und am Erzählen, so. Kaum kommen wir da durch die Tür, sitzen da bei der Anmeldung. Na und, wer bist du denn, wie heißt du denn? Und ich habe nur gedacht, boah, ey, den ganzen Tag am Jabbeln und wenn er was gefragt wird, ich habe nur gedacht, jetzt krieg ich die Zähne auseinander, was ist denn hier los, ne? Also das war schon interessant. Naja, und das war aber dann, er taute dann langsam auf, erzählte dann auch von seinen Freunden, die alle mit ihm in eine Klasse sollen. Ich habe dann auch nochmal betont, dass mir das ein oder andere sehr wichtig sei, da ich als Alleinerziehende mir da ein super Netzwerk aufgebaut habe. Also schon mal so alles so in die richtige Richtung lenken, ne? Und dann, ja, ging es halt zu diesem Test. Und am Anfang wird ja gesagt, hey, wir haben ein Codewort, das ist dies und das und merkt ihr das mal. Und dann wurden irgendwie 3 Teile aus einer Dose genommen und er sollte die erst benennen und sich die dann merken. Und dann durfte er sich aussuchen, welche von diesen 3 Sachen durfte er dann 2 zurück in diese Kiste verbal befördern. Also nicht selber durchs Tun, sondern sagen, ne? Hat er dann die 2 Sachen da wieder reingepackt und dann wurden halt die verschiedensten Übungen gemacht, dann musste er irgendwas zählen und dann durfte er nachher was ausschneiden und irgendwas anmalen und dann musste er in irgendeinem wuseligen Bild, wo alles übereinander lag, irgendwelche Tiere erkennen und gucken, ob bei ihm auf der Karte diese Tiere auch da waren und so. Also eigentlich Sachen, die auch so Spaß machen, dann irgendwelche Schlangenlinien nachmalen, das macht dem Spaß, das macht er hier morgens, der steht dann auf und manchmal holt er sich seine Vorschulhefte da und wenn er Bock hat, dann, es gibt halt so ein paar Sachen, da weiß er, was er machen muss, da muss ich ihm die Aufgabe nicht vorlesen, da hat er dann Spaß dran. Irgendwie so Labyrinth-Sachen, ne? Und da irgendwelche Wege malen oder eben diese Linien nachmalen, das macht ihm halt Spaß, soll er halt machen. So eine Aufgabe hatte er da auch. Ja, und dann, vorher muss er noch seinen Namen auf dem Blatt malen, da habe ich ihm vorher nochmal gesagt, er hat 2 Buchstaben, die er gerne mal vertauscht, vorher nochmal erwähnt und ihm eine Eselsbrücke mitgegeben, hat er prima gemacht, ne? Alles super und nachher hieß es noch, ob ich denn auch noch Fragen hätte und ich so, nö, ich hatte einfach keine Fragen und ich habe dann festgestellt, als ich mich nachher unterhielt mit der befreundeten Mutter, dass meine erste Frage vor der Lehrerin, als der Test durch war, weißt du, was ich gesagt habe? Das ist mir erst nachher bewusst geworden. Ich habe gesagt, na Schatz, hat Spaß gemacht. Also gar nicht so dieses, oh, das war jetzt ein Test und ja, und wie hat er wohl abgeschnitten? Ja, und wie würden Sie das jetzt einordnen? Alles, was war mir so stumpf egal. Also die hätten jetzt sagen können, was sie wollen. Also die hätten mir jetzt sagen können, ja, das ist jetzt aber nicht so gut, oder sagen können, das ist ja. Also sie haben auch gesagt, die haben ihn gelobt, das wäre ganz toll gewesen, der wäre ja ganz ruhig und hätte sich total super konzentriert, eine mega Auffassungsgabe und bla bla bla. Weiß ich alles. Aber davon mal abgesehen, ja, er war da jetzt still und konzentriert. Ich kann dir aber auch sagen, dass das bei meinem Kind, wenn er dann in der Klasse angekommen ist, nach 3 Tagen anders aussieht, dann ist er nämlich derjenige, der da rumhampelt und sicherlich nicht still auf dem Stuhl sitzt. Und da habe ich nur gedacht, ja, schön, dass Sie jetzt dieses Bild von ihm haben, wird dabei sicherlich nicht bleiben. Ist ja aber auch egal. Mir ist nur aufgefallen, und das fand ich im Rückblick echt eigentlich ganz cool und lustig, dass ich so dem Ganzen so gar keinen Druck beimesse, dass mir das wirklich egal ist eigentlich, was die mir über mein Kind da erzählen. Und meine Hauptfrage war, hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht? Und andere machen sich dann Sorgen und ja, und meinen sie, der kann schon und so. Und dann vor dem Kind. Und ich gar nicht. Mir war das so, ja, pff.
Ne? Ja, und das könnte jetzt auch schon wieder ein Indiz dafür sein, dass du tatsächlich schon der Vorreiter dieser neuen Generation bist. Weil diese, das, was du jetzt beschreibst, wie auch andere Mütter reagieren, oder ich kenne es noch von meinen Eltern, da war dieser Leistungsdruck so wichtig, ne? Da, ja, weil wenn man halt dann da gute Noten schreibt und sich da gut integriert, ja, in dieses System, dann kriegt man gute Noten und dann kriegt man guten, dann darf man Abitur machen und dann darf man vielleicht studieren und dann ist man für sein Leben lang abgesichert, hat ein sicheres Einkommen und das Beste, was einem passieren kann.
Ja, ja, und das war aber auch deren Wahrheit und deren Realität. Damit kommst du aber heute nicht mehr weit, weil so einen Spruch bringst du einmal und jedes 8-jährige Kind guckt dich an, lacht dich aus und sagt, oh, ja, Steven Spielberg war nie auf einer Filmschule, ne? Und ja, hier Mark Zuckerberg hat auch nur in der Garage rumgehangen, ne? Und irgendwie.
Ja, und daran merkst du, dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben.
Genau.
Ja, weil was für unsere Eltern und Großeltern noch hervorragend funktioniert hat. Also bei den Großeltern war es ja schon ein bisschen haarig, teilweise haben die ja noch Kriege miterlebt. Bei unseren Eltern hat das alles eigentlich ganz gut funktioniert, kann ich eigentlich so bestätigen, von so der Generation, ja wirklich, wer sich da irgendwie hintergeklemmt hat und vielleicht noch studiert hat oder sowas, der hat am Ende wirklich auch sein Häuschen gehabt und sein Einkommen gehabt und seine Urlaube gehabt, das hat alles funktioniert. Und jetzt genau funktioniert das nämlich nicht mehr, weil, wie gesagt, ich wurde noch morgens aus dem Bett gejagt, von wegen, das ist halt so und das macht man so und das sind die Regeln unserer Gesellschaft, nach denen hat man zu spielen, ja da genau. Gibt einfach keinen Ausweg.
Ja. Und jetzt ist es mehr dieses Bewusstsein, wir sind aber doch die Gesellschaft.
Ja,
also entscheiden wir doch, was die Regeln für uns sind.
Ja, und aber damals war das halt so, das war so die beste Lösung. Und ich weiß noch, wie ich deswegen wirklich, ich habe die Tage gezählt bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Feiertag, bis zu nächsten Ferien und habe immer gehofft, dass mein Leben, dass ich das irgendwann dann selbst gestalten kann. Ja, das schien für mich dann irgendwie die Erwachsenenwelt zu sein, weil mit diesem Schulsystem ging das ja nicht. Ja, und dann habe ich auch keinerlei Unterstützung bekommen und das war damals halt einfach so. Ja, das war auch meistens ja immer so, dass noch ein Elternteil zu Hause war, meistens die Mütter. Die Alleinerziehenden hat man daran erkannt, dass die Kinder die Schlüssel umgehängt haben. Das waren dann die Schlüsselkinder bei uns. Mhm. Also wo Mami dann halt nicht zu Hause war, die dann selber sich die Tür aufschließen mussten. Und das war auch so ein bisschen verpönt. Da war dann meistens dann, wie gesagt, die Mutter zu Hause, hat gekocht. Es gab ja auch noch kein Essen in der Schule. Das war alles noch so, ne? Dann geht man heim zum Essen. Auch im Kindergarten übrigens noch. Es war vormittags Kindergarten, dann bist du heim zum Essen. Und nachmittags ging dann der Kindergarten wieder weiter. Total absurd. Na, jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, war, ich hatte dann mein Abitur gemacht und habe gedacht, so, endlich bin ich frei. Und ich weiß noch, wie ich sonnenbeschiener Sommertag, ich an einem der letzten Schultage mit dem Fahrrad spät nachmittags vom Schulhof fahre und sage, oh, endlich ist diese Scheiße vorbei. Und es hat keine 500 Meter gedauert, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich dachte, oh mein Gott. Es fängt jetzt erst an,
ja.
Mit Berufsschule oder Studium oder was weiß ich, damit du dann irgendeinen Beruf lernst und dann darin, weil mit dem Abitur hast du ja noch nichts, kannst ja noch kein Geld verdienen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich, bis ich 18 war, habe ich dann, wie gesagt, Augen zu und durch und habe diesen Moment entgegengesehen, wo ich selbst in der Hand habe und dann butsch, batsch. Aus war's, ja. Also da habe ich gemerkt, es ist irgendwie nicht mein Ding. Und jetzt interessanterweise sind ja so ganz spannende Dinge passiert über dieses Homeschooling beispielsweise, dass ich ja auch erst als großen Fluch empfunden habe. Später habe ich gemerkt, das ist eigentlich nur eine Umstellung, wie so vieles, eine Phase, ja. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, was es mit meinem Sohn macht. Er war plötzlich eine halbe Stunde durch am Tag, hat einfach ganz viel Zeit für Kreativität gehabt. Und das ist was, was ich in der Schule bei ihm von Anfang an sehr stark vermisst habe. Die haben vom ersten Tag an Hausaufgaben aufbekommen. Es waren teilweise, es hat sich dann gesteigert mit der Hausaufgabenmenge. Er musste in der Schule Dinge tun, die ihm widerstreben. Also er ist kein großer Energietyp. Das heißt, also stumpfsinniges Abschreiben von Texten aus dem Buch in Heft, okay, am Anfang zum Lernen der Schrift und zum fehlerfreien Schreiben, okay. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass man nur noch, ja, wie wir es vorhin so schon hatten, dieses Beschäftigungstherapie, ne, dieser Verwahrplatz Schule, damit die Eltern einfach dann die Zeit haben, um am besten zwei Vollzeitjobs zu machen, ja. Und da ist es mir dann wirklich sauer aufgestoßen, wo ich sagte, nee, also wenn es von mir aus noch logisch ist oder wenn es von mir aus meinem Sohn irgendwie Fähigkeiten beschert, die er trainieren, die er erweitern kann, aber sobald es echt stumpfsinniges Runtertackern von Aufgaben ist oder stumpfsinnige Inhalte, die wirklich nicht sehr oder auch teilweise falsche Inhalte hatten. Also da habe ich Dinge erlebt, ja, als ich mal genauer hingeguckt habe. Und da ist es mir dann so gedacht, aufgefallen, wo ich sagte, was soll das? Weil ich beobachte meine Kinder auch und zum Beispiel, wenn man so spielt, also das Spielerische ist ja sehr begehrt. Du hast es ja eben auch so schön gesagt, mit dem Spaß, ja, hat Spaß gemacht. Und wir haben ganz viele Spiele hier. Aber interessanterweise werden die Spiele abgelehnt von beiden, wo es um diese Ellenbogengesellschaft, diesen Leistungsdruck geht, zum Beispiel Wissensspiele, ja, oder Spiele, wo einer gewinnt und alle anderen verlieren, oder Spiele, wie beispielsweise Mensch ärger dich nicht oder Monopoly, die so eine lange Leidensstrecke ja mit sich bringen, ja, also es kippt ja nicht plötzlich, sondern man wird ja nach und nach ärmer und dann kann man die Miete für das Haus nicht mehr bezahlen oder für, was weiß ich, den Vergnügungspark, wir haben da dieses Monopoly Junior hier und das sind tatsächlich Spiele, die von meinen Kindern komplett mittlerweile abgelehnt werden und da denke ich mir, ja, guck mal, diese Riesenspieleindustrie, die fing mit meiner Generation an. Ja, davor war noch so die Endkriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, wo Spielzeug noch ein bisschen wenig war, ja, oder man nicht so viel Spielzeug hatte. Und mit meiner Zeit fing ja dieser Konsumwahn ja auch an und diese vielen Spiele. Und viele dieser Spiele sind tatsächlich ausgelegt auf diesen Leistungsdruck, ja, dieses Bessersein als, dieses Haha, Ellenbogengeschichten und die neue Generation will was anderes.
Also mein Sohn spielt das schon gerne. Also ich meine, eigentlich bei fast jedem Spiel hast du ja irgendwie einer gewinnt und so. Wird halt nur nicht bei jedem Spiel so betont. Ne? Also er macht schon, also er spielt auch dieses Junior-Mensch ärgert dich nicht eigentlich ganz gerne. Wobei er auch viel, also im Moment ist mehr so Mau Mau und dann hat er so ein Drachenspiel und sowas, aber dann geht's auch mehr so um die Themenwelt, ne? Mhm. Also das ist dann so das Thema Drachen und so ist gerade cool und dann so ein Drachenspiel macht halt immer Spaß. Und was er nicht ganz so gerne macht, sind häufig so Sachen, die mit Zahlen zu tun haben. Da erkenne ich mich sehr drin wieder. Ja. Also es ist wahrscheinlich ist ganz witzig, weil heute noch mit einer anderen Freundin drüber gesprochen. Die Tochter hatte jetzt gerade, dass sie mit Deutsch irgendwie, also wirklich, ist eins der klügsten Kinder, das ich kenne, ne? Die ist eigentlich, steht die überall nur eins. Die geht da so durch, einfach durch alles, was sie da machen soll. Und hat jetzt gerade so eine kleine Hängerphase irgendwie in Deutsch und hat aber ein komplett naturwissenschaftlich ausgelegtes Gehirn. Und beide Elternteile sind auch so. Und ich bin halt so, ich bin Fraktion Wörter. Und gehe mir weg mit Zahlen und merke das so, ich merke das jetzt schon bei meinem Sohn, dass das ähnlich ist. Und er kommt auch immer abends noch mit irgendwelchen Ideen und was für Bücher und ob wir das noch schreiben und dann betont er immer nochmal. Aber erst müssen wir noch die Vorgeschichte von Macy schreiben. Also das wird jetzt zuerst gewünscht. Ne? Ich habe ja hier dieses Weihnachtsbuch da mit Macy Und ja, die Vorgeschichte dazu soll es ja irgendwie noch geben. Und da hängt er wirklich dran, so an diesen kreativen, geschichtlichen Sachen, was ich auch halt eben so gerne mache, was irgendwie total witzig ist. Das ist total lustig. Ich meine, ich habe schon so viel mit Zahlen auch mit ihm gemacht. Spannend fand er dann, als ich irgendwie mal, als er dann irgendwie sagte, Mama, sind 3 und 3 8 oder irgendwie sowas, so komisch, ne? Einfach so, weil er null verstanden hat, worum es dabei überhaupt geht. Ich so, nee, was du jetzt meinst, ist rechnen. Und dann habe ich ihm irgendwie mal so ein paar Autos hergeholt. Ich gesagt, guck mal, wenn du jetzt hier 2 Autos hast und ich schenke dir noch 3 dazu, wie viel sind denn das? Kannst du dann mal zählen, so, ne? Hat ihm natürlich Spaß gemacht, weil es war ja witzig und es war ja irgendwie cool. Und es ist natürlich auch so ein fundamentales Grundwissen, was er auf jeden Fall braucht. Aber die Frage ist ja, muss man das in der gymnasialen Oberstufe dann noch so durchpauken, dass dann jeder auch noch weiß, wie Wurzelziehen geht? Also weißt du, das braucht am Ende nur der Zahnarzt. Also das sind so Sachen, wo hört man, also ich glaube, man muss einfach auch anfangen, früher, also eher im Schulsystem auch an den Punkt zu kommen, wo man dann sagt, und wenn es so Anfang, Mitte, weiterführende Schule ist, okay, es ist ganz klar, der Interessensbereich dieses Menschen, ja, liegt in dem und dem Bereich. Und er hat bis zu diesem Zeitpunkt einfach das nötige Grundwissen in allem, was man so braucht. Also er hat genug Kenntnisse in Mathe, um jetzt hier irgendwelche Angaben zum Backen berücksichtigen zu können und zu wissen, was das jetzt bedeutet, ja. Wenn ich jetzt sage, ja, hier, nimm mal ein Viertel von dem und dem, dass er das dann irgendwie checkt, was jetzt mit ein Viertel gemeint ist, ist sicherlich schon so im Alltag auch ganz gut, wenn man das dann weiß, ja. Aber aus welchem Grund muss man sich noch durch sämtliche mathematische Experimente rechnen, jahrelang, ohne dass man das jemals in seinem Leben anwendet, es sei denn, man interessiert sich dafür und will das später irgendwie weitermachen, ja. Also wir müssen dieses ganze System Förderunterricht mal umkrempeln, ne? Also dieses, dass man anfängt, wirklich das zu fördern, was fördernswert ist. Und fördernswert sind immer die Dinge, wo das Interesse drin liegt. Es hat zero Wert, wenn du jetzt hier hinkommst und sagst, Sina, ich will dich jetzt mal fördern. Guck mal, ich habe hier jetzt irgendwie ein Algebra-Buch mitgebracht. Ja, wo ich mir so denke, ja, danke, das ist voll die Zeitverschwendung. Ja. Wenn du mir irgendwie das nächste geile Buch mitbringst zum Thema Drehbuch schreiben, Charaktere entwickeln, ey, bin ich Feuer und Flamme, da hast mich sofort mit gefördert. Weil ich da was von mitnehme, das weiß ich dann einen Tag später auch noch. Weißt du, du kommst im Leben, wird keiner etwas tun, wo er überhaupt gar keinen Zugang zu hat. Niemand von uns hat einen Job gewählt, wo er zero Zugang zu hat.
Ja, es sei denn, es ist ihm durch die Eltern und sonstige angstgetriebenen Geschichten so eingebläut worden, dass er unbedingt diesen Job machen muss, weil er sicher ist, ja. Aber ja, der guckt sich momentan auch um.
Ja, genau. Ja, und ich merke das auch in der älteren Generation. Ich habe ja so ein paar Freunde, das ist ganz spannend, weil wir jetzt ja so über die neue Generation reden. Und ich stelle aber fest, bei einigen Freunden von mir, die so 50, 60, was weiß ich sind, die sind alle gerade am Umdenken. Die wollen alle sich nochmal neu erfinden. Das ist ganz interessant. Auch meine Patentante, mit der ich vor einigen Wochen mal sprach, das schimmerte auch durch, dass sie auch nochmal so irgendwie am Nachdenken ist und nochmal was Neues irgendwie machen möchte und so. Super spannend. Das möchten irgendwie viele. Und ganz witzig ist, dass mir das auch oft begegnet. Also, dass die, ich habe mich immer gefragt, warum habe ich eigentlich Freunde in dem Alter und warum unterhalten die sich eigentlich so gerne mit mir? Ich bin ja eine ganze Ecke jünger, ne? Was ist denn für die so interessant daran, sich mit jemandem in meinem Alter zu unterhalten? Und ganz oft sind es nämlich genau diese Themen. Weil ich vielleicht eher so bin, ja, mach es doch einfach. Also, und die in ihrer eigenen Generation ganz oft auch verschlossene Türen laufen. So, wieso das denn? Was ist das denn für ein Quatsch und so? Und du gehst doch bald in Rente. Herrgott, die 10 Jahre willst du da jetzt echt nochmal und so? Und ich bin da ja, und deswegen suchen diese Leute, die da offen für sind, die suchen da nach Anknüpfungspunkten. Und das sind genau diese Bereiche, von denen du auch gerade sprichst. Das merkt man ganz extrem.
Ja, es tut sich ja auch gerade sehr viel in der Arbeitswelt. Ich habe ja auch gerade mit diesen Elternguides, mit dem Netzwerk Elternguides zusammen, also da hatte ich einen Vortrag auch zum Thema Alleinerziehende und die Bedürfnisse auch an die Arbeitswelt von Alleinerziehenden gemacht. Und da erfahre ich tatsächlich, also aus vielen, auch größeren Firmen, wie sie sich wirklich auch mittlerweile anstrengen müssen, um auch Mitarbeiter zu halten. Also auch hier nochmal der Hinweis an Alleinerziehende, ihr dürft euer Licht jetzt mal unter dem Scheffel rausholen und mal ein bisschen leuchten lassen und auch Forderungen stellen, ja, was ihr braucht, weil da sehr viel im Umbruch ist. Und jetzt schau dir mal diese, also weißt du, früher habe ich es ja noch verstanden, dass der Wecker dann irgendwie um 7 klingelt, damit du um 8 auf der Schule bist, weil das halt auch so dann eigentlich schon die Vorbereitung auf die spätere Arbeitswelt war. Aber da ist jetzt gerade so viel im Umbruch, dass viele Gleitzeit möchten, also die noch nicht mal alleinerziehend sind, auch keine Kinder haben, ja. Die viele so lieber jetzt durch diese Corona-Zeit auch sagen, hey, Homeoffice war gar nicht verkehrt, vielleicht so 50-50, ja, dass ich irgendwie, was weiß ich, 20 Stunden auf die Arbeit gehe und den Rest mache ich daheim, ja. Einfach so in meinem Rhythmus, wie es zu meinem Tag passt und mich nicht morgens krank schreiben lassen muss, weil ich irgendwie 2 Stunden lang Migräne habe und danach geht's mir wieder besser, ja. Und da ist so viel im Flow und so viel im Aufbruch und die Firmen müssen sich wirklich mittlerweile immer mehr anstrengen, um dann auch die Mitarbeiter halten zu können, ja, und entsprechende Angebote machen, dass ich dann sage, ja, dann darf sich im Schulsystem aber auch ganz viel tun, weil erstens mal haben wir jetzt da die Kinder drin, die ein ganz neues Bewusstsein schon mitbringen, ja, auch ein ganz neues Bewusstsein zu sich selbst mitbringen, ja, wer bin ich, was will ich, also mein Sohn hat da schon sehr, sehr klare Vorstellungen davon, was ich zu seinem Alter noch nicht hatte, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, habe gedacht, cool, ich guck mir erstmal alles an, aber die haben schon so eine klare Vorstellung, wissen auch, wo sie gerne weiter Fähigkeiten aufbauen möchten und da ist jetzt die große Gefahr, dass sie dann in so Schulsysteme reinlaufen, wie mein Sohn jetzt 4 Jahre in die Grundschule, die völlig an seinen Fähigkeiten und Interessen vorbeigegangen ist. Ja, da ging es wirklich nur um diese graue Theorie, ja. Und dann habe ich ganz schwierige Zeit hier gehabt. Der kommt dann nach Hause, wutentbrannt. Wir reden hier von einem Manifestor. Wir haben ja, wie gesagt, schon öfter mal das Human Design Thema gehabt. Wutentbrannt, schmeißt seinen Ranzen in die Ecke, verschwindet erstmal, um seine Emotionen irgendwie Luft zu machen in seinem Zimmer. Kommt dann irgendwie wieder langsam raus, so einige Zeit, Räume später, um dann wieder einigermaßen erstmal auf dem Boden wieder anzukommen, um dann beim Hausaufgabenberg so einen Heulkrampf zu kriegen und das täglich, ja, bis er, dann ist der Tag rum und am nächsten Tag geht die Qual von vorne los. Da konnte ich ihn sehr gut verstehen, als die reguläre Schulpflicht ja wieder dann losging, dass er sagte, Mama, warum soll ich den ganzen Vormittag mit dem Popoplatz sitzen in der Schule, wenn ich das zu Hause in einer halben Stunde hinkriege? Und wir reden jetzt hier von einem Kind, das wirklich eine Gymnasialempfehlung bekommen hat und auch keinen Leistungsabfall davon hatte, dass er auch sehr, sehr lange zu Hause war. Und dann sage ich mir, ja, da darf sich was tun. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir mit der Waldorfschule, sage ich mal, eine gute Zwischenlösung gefunden haben. Aber auch die Waldorfschule darf weiter kreativ sein und die Kinder wirklich auch kreativ bei der Stange halten. Weil, wie gesagt, dieses alte Schulsystem, gerade mit diesen strikten Regeln und wir sind in so einem Umbruch. Ja klar, die Eltern brauchen noch die Betreuungszeit, ja, weil auch mit Homeoffice zu Hause, das geht nicht mit Kind, höchstens mit älteren Kindern, aber mit den Kleinen ist es echt schwierig. Und andererseits haben die Kinder jetzt ja auch so eine teils digitale Schule kennengelernt und gesagt, ja ey, es war eigentlich ganz cool, ich konnte irgendwie so machen, wie ich es so gebraucht habe, ja. Was natürlich für diese neue Arbeitswelt hervorragend ist, aber wenn die Schule jetzt sich da so dazwischen klemmt und jetzt wieder auf Altem pocht, also da müssen wir wirklich auch als Eltern durchaus ins Gespräch kommen.
Also bei uns ist das so, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut, weil wir auch fragten, wir waren neulich nämlich auch bei diesem Tag der offenen Tür, aber das war nur für Eltern, nicht für die Kinder. Für die Kinder gibt es nochmal gesondert so einen Tag. Da nehme ich auch tatsächlich einige, ich habe es extra nicht gefragt, aber andere haben gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn die Kinder noch nicht so still sitzen können und so und Bewegungsdrang und so. Die machen das tatsächlich so, dass die dann tatsächlich auch den Unterricht teilweise einfach unterbrechen und die Kinder dürfen dann erstmal irgendwie eine Runde flitzen gehen und so. Also da ist schon so, dass da sich schon ein bisschen, also das hat es bei mir nicht gegeben. Nee. Bei uns in der Schule im Leben nicht. Als ob die da gesagt hätten, wir unterbrechen den Unterricht, damit ihr eine Runde flitzen geht. Die haben gesagt, jetzt setz dich da hin, du hast in einer halben Stunde Pause. Jetzt
stell dich mal nicht so an. Genau, stell dich mal nicht so an. Genau. Als würde man sich verstellen. Ja, das ist auch wieder.
Ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Deswegen, also ich gucke mir das erstmal an. Ich bin da ganz entspannt, weil er hat auch, also mein Sohn hat auch, wie du eben sagtest, überhaupt gar keine Entscheidungsschwierigkeiten. Das ist, der weiß auch dann genau, wenn es mal irgendwie darum geht, oder wusste jetzt auch, er hat jetzt gerade, hatte ich dir ja eben schon erzählt, Seepferdchen gemacht und so, und wir hatten vorher vereinbart, weil er hat bei so einem anderen Kind so ein Schleichtier gesehen, so einen Wal oder Hai oder irgendwas, und den wollte er unbedingt auch haben, und daraufhin hatte ich gesagt, du, weißt du was, wenn du hier fertig bist mit Seepferdchen und so, dann können wir ja zu Teddy Toys fahren, dann kannst du dir was aussuchen. So, und er hielt an diesem Wal fest, also er wollte jetzt die ganze Zeit so einen Wal haben. Und das war dann auch, dann geht er in diesen riesen Laden rein und es sind ja 100 Milliarden Sachen und eigentlich will er ja am liebsten alles davon haben. Aber der war, der wusste ganz genau, der wollte wirklich einfach nur diesen Wal haben. Also da war nichts mit oder doch dies oder jenes oder ach, das aber auch noch und lalala, sondern da war der wirklich, es war für den vollkommen klar, wenn ich mein Seepferdchen mache, dann hole ich mir danach dieses eine Teil und nichts anderes.
Ja, kenne ich von meinem Sohn genauso. Und deswegen, ich, wie gesagt, jetzt mit der Waldorfschule noch mal kurz abschließend, da gibt es erstmal keine Noten. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr förderlich für so eine, eher so eine, so ein Neugier wecken. Also da wird auch sehr viel handwerklich gemacht, auch zum Beispiel, wenn Hauptunterricht ist, da hatten sie jetzt alte Geschichte, da durften sie dann auf so eine Tonscheibe mit den Händen selber so alte Schriftzeichen schreiben. Also das wird nicht nur in der grauen Theorie reingeballert, abgefragt, das ist ja auch so, was du liest, davon behältst du dir 10%. Wenn du es auch wirklich selbst begreifst und selbst mal mit den Händen machst, dann sind es ja um die 80-90%, die du dann damit verknüpfst und dadurch hast du wieder diese...
Oh, das stimmt. Das ist bei mir tatsächlich auch ganz krass. Also ich mache ja auch viel so Online-Arbeiten, ne? Und was mir ja immer gar nicht hilft, ist, wenn mir jemand ein Video aufnimmt zu irgendwas und ich mir das dann angucken kann. Ich muss die Sachen, also am schnellsten hast du mir das beigebracht, wenn du dich einmal daneben setzt und sagst, jetzt mach dies und ich mache es aber selber. Ne? Mich einmal durch die Schritte führst, dann kann ich das beim nächsten Mal. Wenn ich dir dabei zugucke, habe ich dann wieder die Hälfte vergessen, weil meine Hand, mein Handgehirn hat ja nichts getan.
Richtig. Weil das ist nicht, also wenn man halt diesen Leistungsdruck jetzt rausnimmt, ja, dann haben ja viele, wie du es ja auch vorhin so schön bei der Schulanmeldung jetzt gesagt hast, so, ja, wie hat er denn abgeschnitten? Ja, also es ist so dieses vom ersten Tag an Leistung bringen, damit der Lebenslauf schon ab dem ersten Tag geschrieben werden kann und der verzeiht keinen Ausrutscher. Also das ist so irre, was wir den Kindern da für einen Druck aufbürden, für nichts. Wie gesagt, damals habe ich es noch verstanden. Zu meiner Generation, sage ich mal, war es noch okay. Aber das, was jetzt mit den Kindern passiert, zu der heutigen Zeit, wo auch das Berufliche so am Bröckeln ist, ja, und so viel Neuorientierung und Neues da reinkommt und dann an diesem Alten festzuhalten. Also ich hoffe, dass da möglichst viel dann auch mal ad acta gelegt wird. Und es ist ja nicht so, dass die Kinder faul sind, ja, wie man es ihnen so gerne, ne, du strengst dich nicht genug an oder streng dich mal mehr an oder so, ja. Vielleicht liegt ihnen das Fach nicht. Wunderbar, dann kann man es zur Seite legen, ja. Wieso, also auch diese Bundesjugendwettspiele, die gibt's ja auch, wo hat mein Sohn auch gesagt, warum soll ich da mitmachen? Ich weiß doch genau, wer da gut ist und wer nicht. Das ist ein Vorführen von den Unsportlichen, ja. Und das wollen die Kinder auch nicht mehr. Die wollen in Gemeinschaft sein, die wollen nicht mehr dieses, ach guck mal, diese Note, dieses sich bemessen an der Note. Mein Sohn hat jetzt auch seine erste Arbeit geschrieben, das gibt's auch in der Waldorfschule. Da steht dann einfach nur eine Bewertung, auch Punkte stehen dabei, Punkte so und so viel von so und so viel. Aber es ist nicht mehr so mit diesem, ach so eins und zwei ist gut und alles andere ist so, hä? Ja, das ist so... Ach, das braucht's einfach nicht mehr, weil die Kinder so eine, also wir haben doch alle so eine natürliche Neugier, ja. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, unser Leben in der Hängematte zu verbringen. Ja? Aber irgendwie wird uns das immer so suggeriert, so entweder harte Arbeit, ja, oder du hast dann dein Wochenende, wo du dann mal faul sein darfst, ja. Aber ich finde, es ist so viel mehr so ein Miteinander geworden, so eine Vermischung entstanden. Du sagst ja auch, Leute der älteren Generation wollen jetzt gerne Veränderungen leben, nochmal vielleicht einen anderen Flow in ihrem Leben haben, eine andere Aufteilung von Arbeit und Geld verdienen oder Lebensrhythmus oder was auch immer, da ist so viel am Entstehen. Ja, deswegen, das ist tatsächlich der Knackpunkt, das, was diese Leistungsgeschichten sind, also das, was jetzt eigentlich so langsam Abschied nimmt, also mit meiner Generation, da war noch das Leistungsdenken ganz wichtig und der Leistungsdruck und die Leistungsbereitschaft, ja. Und die neue Generation bringt sehr viel Spaß, spielerisches, Kreativität mit. Und das darf man als Eltern gerne im Hinterkopf behalten, wenn man wieder meint, mit dem eigenen Muster, in das man reingeprägt wurde, das eigene Kind noch mitprägen zu müssen, weil das brauchen die eventuell nicht mehr. Also ich bin mir ziemlich...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Sicher, dass in ein paar Jahren, wenn die dann groß sind, die Arbeitswelt ganz anders aussehen wird und dass es da tatsächlich darum geht, neue Technologien schnell zu begreifen, kreativ damit umgehen zu können, auch alte Schulbücher, lesen super, natürlich, super, lesen ist immer gut, auch für die Fantasie, auch so neuer Lernstoff oder neue Schulfächer, das Schulfach Glück beispielsweise oder Verantwortung übernehmen oder was wir, glaube ich, beide sehr bemängeln, Sina, so die Vorbereitung auf eine selbstständige Tätigkeit, ja, oder generell alles, was halt nicht Festanstellung ist.
Steuern.
Vielleicht gibt's die dann auch nicht mehr, aber
so ein Fach, das heißt CEO deines Lebens.
Zum Beispiel, Lebens. Genau, werde der Schöpfer und Bestimmer deines Lebens, wäre ganz hervorragend für die Kinder. Achtsamkeit, ja, Gemeinschaft bringen sie sowieso schon mit den Gemeinschaftssinnen und
ja, und ich weiß, es sind auch so psychologische Sachen, wo du sagst, Achtsamkeit, fällt mir natürlich gleich auch wieder Resilienz und sowas ein. So psychologische Sachen, auch diese Vorbereitung darauf, hey, du darfst dich auch mal ausklinken und dich mental zurücklegen und so. Also weißt du, dass das auch mehr Einzug hält, weil das ist das, was die Krankheit dieser Generation und dieser Zeit ist.
Ja. Oder dass man auch so ein hybrides System hat, dass es heißt, okay, ich fühle mich jetzt einfach, ich möchte einfach mal von zu Hause aus das machen.
Andere Länder, wo du denkst, die leben hinterm Mond, ja, die führen mittlerweile sowas ein wie extra Urlaubstage, wenn Frauen ihre Menstruation haben. Da sind wir hier ja noch 100 Lichtjahre von entfernt. Also was, es gibt so viel Veränderung gerade überall.
Die skandinavischen Länder sind sehr spannend, was das Schulsystem anbelangt. Ja. Da gab es auch eine Schule, da treffen sich die Kinder zur Schule, glaube ich, nur 2 Stunden am Tag und der Rest wird zu Hause oder über digitale Medien sonst was gemacht. Oder man trifft sich sogar nur für so Arbeitsgruppen, für die man wirklich Interesse hat in Präsenz. Also es ist sehr, sehr spannend, was da am Entstehen ist. Und da sind wir hier wirklich auch mit dieser Schulpflicht fast schon irgendwie ein bisschen krass eingemauert, muss ich mal sagen, in Deutschland. Das hat man ja sonst selten. Also diese Schulpflicht, wirklich diese Pflicht, in die Schule gehen zu müssen, gibt es, glaube ich, noch in Schweden in Europa. Und ansonsten gibt's eher sowas wie Bildungspflicht oder Wissens, also dass die Kinder zwar irgendwie Wissen bekommen oder Schulwissen bekommen, aber es muss halt nicht in der Schule passieren. Also da sind andere Länder durchaus schon viel, viel freier. Ja, deswegen lasst uns den Fokus legen, beobachtet eure Kinder ganz genau, wie es ihnen auch geht in der Schule und auch selbst, wenn alle anderen Eltern glücklich sind mit der Schule, dein Kind aber total unglücklich ist, dann gilt es zu handeln, ja, also bedürfnisorientiert auf das Kind zu schauen. Und nicht wegzuschauen oder zu sagen, naja, die werden schon wissen, was sie tun. Nein, wir sind an einer Schwelle oder einer Stufe, wo wir durchaus auch mitgestalten können und dürfen und auch fordern dürfen, wo sich sehr viel verwandeln wird und wir natürlich dann entsprechend gut mitgestalten können, wenn wir auch da mit ins Gespräch gehen, in die Diskussionen gehen und das darf auch in Schulen und auch für unsere Kinder passieren.
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer Folge. Und mich würde eigentlich schon mal interessieren, was ihr eigentlich so davon haltet, was eure Geschichten sind. Was sind denn eure Themen eigentlich mit euren Kindern, die jetzt in der Schule sind? Gibt's da immer wieder so die gleichen Streitpunkte, wo man ganz klar sieht, okay, hier kollidiert so ein bisschen die eigentliche Lebensrealität der Kinder mit dem, was ihnen da abverlangt wird? Und berichtet uns davon gerne. Schreibt uns eine E-Mail aeteampodcast@gmail.com oder auf Instagram das AE-Team. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.